Hi zusammen, hier ist wieder der Thomas. Diese Woche mit einem etwas schwierigeren Thema, dem Passivrauchen. Und zwar habe ich diese Woche einen Artikel gelesen, also Schlagzeile irgendwas mit Passivrauchen, habe dann mal reingeschaut und dann stand da, dass die EU-Kommission den EU-Ländern empfiehlt, die Gesetzgebung bezüglich Rauchverbote zu überarbeiten. Konkret heißt es, dass Nichtraucherzonen auf bestimmte Außenbereiche auszudehnen seien, zum Beispiel auf Spielplätze, Schwimmbäder, öffentliche Gebäude oder Bahnhöfe. Darum geht es also. Es gibt ja schon viele Rauchverbote im Innenbereich und das soll jetzt noch weiter ausgedehnt werden auf Außenbereiche. Das Ganze soll dann ein weiterer Schritt sein, um Europa gesünder zu machen und vor allem gegen Krebs vorzugehen. An der Stelle sei schon mal bemerkt, finde ich super. Also ich bin Nichtraucher, ich habe das Ganze mal als Jugendlicher ausprobiert, habe mich immer gefragt, wie man daran hängen kann. Natürlich weiß ich, dass da relativ schnell auch eine Sucht entsteht, aber alles, was damit einhergeht, Geruch, Geschmack, Kosten, Gesundheit eben auch meines Erachtens, sind dann doch starke Argumente dagegen für mich. Im Rahmen dieser Empfehlung sagt die EU-Kommission, dass jedes Jahr 700.000 Menschen aufgrund des Tabakkonsums ihr Leben verlieren und unter ihnen eben auch Zehntausende durch Passivrauchen. Da sind wir dann schon bei einem sehr wesentlichen Punkt. Die EU-Kommission sagt also, viele sterben an dem Passivrauchen. Und demgegenüber steht dann die Tabakindustrie oder eine Vielzahl von anderen Studien, die sagen, ja nee, also so schlimm ist es ja alles gar nicht. Gerade im Außenbereich verdünnt sich dann dieser Rauch auch sehr schnell. Es ist nicht nachgewiesen, dass da wirklich gesundheitliche Folgen damit einhergehen. Zu einem gewissen Punkt würde ich damit sogar mitgehen. Also nicht mit dem, dass keinerlei gesundheitlichen Folgen entstehen. Davon bin ich eigentlich ziemlich überzeugt. Aber jetzt so eine Aussage zu machen, ja, dass Zehntausende im Jahr in der EU an den Folgen des Passivrauchens sterben, da frage ich mich dann schon, wie kann man das denn überhaupt messen? Lungenkrebs zum Beispiel würde man spontan denken, natürlich kommt das durchs Rauchen. Aber es gibt auch Berufsgruppen, die einer relativ starken Asbestexposition ausgesetzt sind. Also zum Beispiel Heizungsbauer oder Kfz-Mechaniker. Das soll jetzt nicht heißen, dass man in diesen Berufen automatisch Lungenkrebs bekommt, keinesfalls. Es soll nur deutlich machen, es gibt eben auch noch andere Gründe für Erkrankungen und es ist schwierig dann in diesen Analysen oder Statistiken zu sagen, man ist jetzt aufgrund des Passivrauchens gestorben oder man hat zu viel mit Asbest gearbeitet. Dann gibt es auch noch die erblichen Faktoren bzw. die Gene, die auch für eine Krankheit verantwortlich gemacht werden können. Ich habe das Beispiel jetzt nur mal gemacht, also mit diesen Zehntausenden, die in der EU am Passivrauchen sterben, um zu zeigen, dass man solche Aussagen schon auch hinterfragen kann. Da fällt mir auch das Corona-Beispiel ein. Da gab es dann irgendwann auch Statistiken, wo gesagt wurde, wir haben so und so viel Corona-Tote. Aber letztendlich ist das ja nur eine Erhöhung der Statistik. Und mit Wahrscheinlichkeiten hat man dann errechnet, wie viel ungefähr wahrscheinlich auf Corona zurückzuführen sind. Gerade diese diversen Studien, die es zu diesem und zu anderen Themen immer gibt, da muss man immer sehr genau hinschauen, wer finanziert das Ganze, wer ist der Auftraggeber. Wenn die Industrie die Studie in Auftrag gibt, dann wird da sicherlich ein Ergebnis dabei rauskommen, was nicht nachteilig für die Industrie ist. Und wenn eine Krankenkasse zum Beispiel eine Studie in Auftrag gibt, dann wird das sicherlich auch nicht dabei rauskommen, dass Passivrauchen eigentlich gar nicht so schlimm ist. Es gibt auch Geschichten von medizinischen Experten, die jahrelang die Gefahren des Passivrauchens verharmlost haben und dann ist herausgekommen, dass sie letztendlich als wissenschaftliche Berater für diese Unternehmen gearbeitet haben. Vielleicht an dieser Stelle mal eine Definition, was denn überhaupt Passivrauchen bedeutet. Also das bedeutet, dass jemand unfreiwillig Tabakrauch aus der Umgebungsluft einatmet. Dass überhaupt sich Rauch in der Umgebungsluft befindet, liegt daran, dass der Zigarettenrauch also nicht komplett in der Lunge des aktiven Rauchers verschwindet. Der inhaliert das natürlich und ein Teil kommt da auch wieder raus, aber der viel größere Anteil des Rauchs für den Passivraucher entsteht also durch die Zigarette, wenn sie halt vor sich hin glimmt. Das wird dann als sogenannter Nebenstromrauch bezeichnet. Die Zusammensetzung dieses Nebenstromrauchs wurde dann wieder in verschiedenen Studien untersucht, aber nur eine Studie hat wohl mal verglichen zwischen dem Nebenstromrauch und dem Hauptstromrauch. Und da kam dann raus, dass die Konzentration vieler Schadstoffe im Nebenstromrauch viel höher ist als in dem Hauptstromrauch. Das macht auch Sinn für mich, wenn ich mir vorstelle, dass der Raucher ja das erstmal inhaliert hat, stelle ich mir das so vor, als wenn eine Vielzahl der Schadstoffe quasi schon in seiner Lunge bleiben und beim Ausatmen eben die Konzentration dieser Schadstoffe dann schon deutlich reduziert ist. Und bei dem Nebenstromrauch ist dieser Effekt eben nicht vorhanden. Was es dann auch noch gibt, also neben diesem Haupt- und Nebenstromrauch, ist der sogenannte Dritthandrauch. Darunter versteht man dann, dass der Rauch ja sich oft in Möbel oder Tapeten oder Teppiche festsetzt. Also ich kann mich noch erinnern, wenn ich mal auf Wohnungssuche war und ich als Nichtraucher kam dann in eine Wohnung, da habe ich sofort gerochen, okay, hier hat wohl ein Raucher gewohnt. Zudem finden wohl diese giftigen Stoffe dann auch über die Kleidung oder die Haare ihren Weg in den Körper. Da gibt's dann auch wieder eine Studie und da wurde dann festgestellt, auch in Räumen, in denen seit mehreren Monaten nicht mehr geraucht wurde, findet man also immer noch Partikel des Rauchs, der dann anscheinend von der Wand wieder abgegeben wird in die Raumluft. Insgesamt sind aber die Folgen dieses Dritthandrauchs wohl noch sehr, sehr wenig erforscht und deswegen soll es auch heute nicht um diesen Dritthandrauch gehen. Vielmehr will ich mal ein paar Beispiele geben, wo ich persönlich mich also diesem Passivrauchen stark ausgesetzt fühle. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde, denn ich bin wie gesagt ein strikter Nichtraucher und empfinde es wirklich als störend, wenn mir dieser Rauch entgegenzieht. Das fängt früh an bei mir, da komme ich zum Bahnhof, gehe den Treppenaufgang hoch und dann zieht mir schon so der erste Schwall von Rauch entgegen. Oben angekommen sehe ich dann auch die Raucher stehen. Interessanterweise direkt neben einem Schild, was relativ deutlich sagt, dass das eigentlich ein rauchfreier Bahnhof ist. Gut, ich suche mir dann eine Stelle am Bahnsteig weit weg von dieser Gruppe, warte auf den Zug. Beim Aussteigen dann allerdings ist genau der gleiche Sachverhalt und zwar wird dann ja sofort nach dem Aussteigen die Kippe angemacht. Also sofort danach, man steigt quasi aus dem Zug aus und die erste Handlung ist, die Kippe anzumachen. Und es ist dann ganz egal, ob viele, viele Menschen hinter einem, auch in dem Treppenabgang dann wieder oder in dem Tunnel, den man ja meistens dann laufen muss, zum Ausgang des Bahnhofs, das ist völlig egal. Die werden alle vollgequalmt und sind somit natürlich dem Passivrauchen ausgesetzt. Ähnliches Spiel auf dem Weihnachtsmarkt. Hat ja am Freitag wieder begonnen, stehen an irgendeiner Bude und es ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis aus irgendeiner Richtung eine Rauchwolke angeflogen kommt. Auch gut ist das Fußballstadion. Wir hatten diesen Sommer Tickets für ein EM-Spiel. Da wurde dann im Stadion sogar durchgesagt, dass man nicht rauchen darf und die Ordnungshüter oder die Platzanweiser sind angehalten, diejenigen, die dann eben trotzdem rauchen, anzusprechen. Nur hält sich da leider keiner dran und die Platzanweiser, denen mache ich nicht mal einen Vorwurf, dass sie eben nicht alle Raucher ansprechen, dass sie doch bitte die Kippe ausmachen würden. Da kann ja doch relativ schnell dann eine Konfliktsituation entstehen Und das verstehe ich, dass man dann im Zweifel eher darüber hinwegsieht. Es ist auch völlig egal, ob irgendwie Kinder in der Nähe sind, darauf wird keinerlei Rücksicht genommen. Wobei ich natürlich sagen muss, es gibt vielleicht auch Raucher, die sich da durchaus dran halten, aber es gibt eben immer welche in der näheren Umgebung, die sich daran nicht halten. Ich kann mich auch noch gut an den ein oder anderen Faschingsumzug erinnern, wo wir letztendlich unsere Plätze aufgeben mussten, weil wir wieder direkt dem Qualm anderer ausgesetzt waren. Jetzt habe ich diese Woche im Fernsehen eine Passantenbefragung gesehen, wo sie also den Vorschlag der EU-Kommission den Passanten mitgeteilt haben. Und da war ich dann wirklich überrascht. Da gab es dann doch relativ viele, die diesen Vorschlag eher als eine Bevormundung empfanden. Also auch von Nichtrauchern. Ich meine, es wurde nicht gesagt, ob der Passant jetzt ein Raucher oder Nichtraucher war. Mein Eindruck war aber, dass durchaus auch Nichtraucher gesagt haben, nee, also das würde zu weit gehen. Dahinter frage ich mich dann selbst schon, ob mein Empfinden vielleicht zu extrem ist. Aber ich denke mir dann immer, ich gehe ja auch nicht zu anderen Menschen und, ja, ich sag mal, furz denen ins Gesicht. Das ist natürlich ein extremer Vergleich, aber letztendlich von der Geruchsbelästigung ist das wahrscheinlich vergleichbar. Gesundheitliche Folgen hat es wahrscheinlich gar nicht für den Betreffenden, aber das Passivrauchen hat eben schon welche. Und damit wäre ich auch bei den Auswirkungen des Passivrauchens. Es gibt also wohl 4000 Verbindungen im Tabakrauch und es ist nahezu unmöglich, alle diese Substanzen und deren Auswirkungen zu untersuchen. Ich habe jetzt hier mal drei Stück rausgesucht und was dann so zu denen gesagt wird. Also das erste ist die Blausäure und die kann zu Vergiftungen führen, die sogar tödlich verlaufen können. Dann wird oft Ammoniak genannt und Ammoniak wird zum Großteil für Düngemittel verwendet. Und da wird auch oft dann dieses Glyphosat erwähnt. Und Glyphosat habt ihr bestimmt schon die letzten Jahre in den Medien gehört, wie sehr das unter Verdacht steht, Krebs zu erregen. Und nicht zu vernachlässigen ist natürlich das Nikotin, was zu einer Erhöhung der Herzfrequenz führt und zu einer Verengung der Blutgefäße. Und letztendlich auch stark für die Abhängigkeit vom Rauchen sorgt. Ich bin jetzt kein Chemiker, aber jetzt nur anhand dieser drei Stoffe, da wird also von Vergiftung, von Krebs gesprochen, Erhöhung des Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall. Und also ich will das ja alles gar nicht. Wenn jetzt der Raucher für sich entscheidet, okay, er nimmt diese Risiken in Kauf, er hat dadurch einen Nutzen, den er stärker einordnet als die Risiken, die damit einhergehen, dann ist das okay für mich. Aber ich will das ja alles gar nicht und werde trotzdem diesen Risiken ausgesetzt. Und es gibt schon Experimente, die darauf hindeuten, dass es jetzt keine Grenzwerte gibt, die irgendwie überschritten sein müssen, damit das eine negative Auswirkung auf den Menschen hat. Also sprich, auch schon sehr kleine Dosierungen können negative Auswirkungen auf den Menschen haben. Und deswegen tue ich mich auch so schwer, wenn dieses Thema so ein bisschen abgetan wird oder von Bevormundung gesprochen wird. Und andere Länder sind da auch teilweise schon viel strenger als Deutschland. Also zum Beispiel England oder Neuseeland. Da gab es teilweise Vorschläge, dass man, wenn man ein gewisses Lebensalter noch nicht erreicht hat, dass es für denjenigen dann komplett verboten sein soll, in irgendeiner Form Tabak zu erwerben. Gut, ich muss sagen, bei beiden Ländern habe ich jetzt gelesen, dass diese Vorschläge letztendlich wieder zurückgenommen wurden, sowohl in England als auch Neuseeland. Teilweise, weil sich Regierungen neu gebildet haben und teilweise sicherlich auch, weil die Tabakindustrie und ihr Lobbyismus stark interveniert haben. Das zeigt mir dann einmal mehr, wie kurzfristig die Politik denkt. Letztendlich geht es um die Wiederwahl und gleichzeitig, wie schwer es doch ist, die unterschiedlichen Interessen zu einem sinnvollen Kompromiss zu vereinen. Dachte ich am Wochenanfang noch, dass dieser Vorschlag der EU-Kommission ein guter Vorschlag ist. So musste ich dann im Laufe der Woche lesen, dass das EU-Parlament letztendlich schon dagegen gestimmt hat oder wird dagegen stimmen. Es ist letztendlich eh nur ein Vorschlag, den die Mitgliedstaaten dann in nationale Gesetzgebung umsetzen müssten. Ursprünglich gab es wohl einen gemeinsamen Antrag von den Christ- und Sozialdemokraten sowie den Liberalen und den Grünen. Jetzt scheint es aber so, als wenn kurzfristig die christdemokratische EVP-Fraktion als stärkste Kraft im Parlament ihre Zusage zurückgezogen hat. Und da frage ich mich dann schon, wie kann das denn bitte sein? Und der Rückschluss liegt natürlich nahe, dass da wieder irgendein Deal mit der Industrie gemacht wurde. Auf der einen Seite loben sie die Pläne der EU zur Krebsbekämpfung und auf der anderen Seite stimmen sie gegen jede Maßnahme. Übrigens sollten auch E-Zigaretten mit aufgenommen werden in die weiterführenden Maßnahmen, aber auch hiergegen hat sich die Mehrheit des EU-Parlaments ausgesprochen. Insgesamt sieht es also so aus, als wenn in der näheren Zukunft hier erstmal nichts passieren wird. Und manche mögen auch sagen, das ist gut so, denn das Rauchen ist grundsätzlich vom Schutzbereich des Grundrechts der allgemeinen Handlungsfreiheit erfasst. Das bedeutet, dass Gesetze, die das Rauchen verbieten oder einschränken, grundsätzlich rechtfertigungsbedürftig sind und müssen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Sie müssen also einen legitimen Zweck verfolgen, erforderlich und angemessen sein. Jetzt würde ich sagen, das ist absolut gegeben. Die Schadstoffe, die durch den Rauch in die Luft kommen, sind laut diversen Studien stark gesundheitsgefährdend und krebsverursachend, auch schon in geringer Menge. Nur in unserem Gesetz gibt es dann eine sogenannte Bagatellgrenze, die beim Tabakkonsum nicht erreicht wird. Zumindest im Außenbereich. Im Innenbereich gibt es ja schon Verbote und hier, denke ich, wird dann auch diese Bagatellgrenze überschritten und deswegen ist es auch verfassungsrechtlich unbedenklich, solche Verbote zu erlassen. Hier wird also das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit höher bewertet als das Recht auf allgemeine Handlungsfreiheit. Darin läge für mich auch die Lösung, nämlich wenn man feststellen könnte, dass im Außenbereich diese sogenannten Bagatellwerte eben schon in geringer Konzentration meine Gesundheit gefährden und damit auch das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Eigentlich sagt das ja die Forschung auch schon, wie gesagt, es gibt keine Grenzwerte für krebserregende Substanzen im Tabakrauch, unterhalb derer keine Gesundheitsgefährdung zu erwarten sei. Aber anscheinend müssen diese Studienergebnisse noch stärker herausgearbeitet werden oder einfach auch lauter kommuniziert werden, denn sonst kann ich mir es nicht erklären, dass die Rechtsprechung weiter so bestehen bleibt. Gut, ich habe meinen Punkt gemacht, ich hoffe, da passiert noch was in der näheren Zukunft, glaube es aber eigentlich nicht. Eine Alternative könnte sein, bei Veranstaltungen, zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, mehr Schilder oder Plakate, Informationen zu verbreiten, die einfach mehr Bewusstsein schaffen und letztendlich zu einem rücksichtsvolleren Umgang miteinander führen. Das wäre im Endeffekt der viel angenehmere Weg, aber jeder müsste natürlich mitmachen. Sobald einer quasi sich die Zigarette anmacht, denken dann die anderen, ach so, geht doch, ich kann ja doch rauchen und das Ganze verpufft im wahrsten Sinne des Wortes. So, das war's für heute. Etwas schwerere Kost, nächstes Mal wird's wieder ein bisschen lockerer. Ich will ja einen unterhaltsamen, aber schon auch informativen Podcast machen und wir hören uns das nächste Mal.